Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Sprache ist so ein Teil von Kultur, der ist sichtbar und den hören wir sofort und merken, da verstehen wir uns nicht. Bei vielen anderen Sachen, die unsichtbar sind, also die Werte, die Überzeugungen, die Einstellungen, da müssen wir erstmal drauf kommen, dass wir da unterschiedlich sind.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Interkulturelle Kompetenz in Kitas Leben. Ja, von Geburt an wachsen wir in eine spezifische Kultur hinein, die unsere Sicht auf die Welt durch unsere eigene kulturelle Brille formt. Kultur ist dabei nicht an Ländergrenzen gebunden, sondern variiert innerhalb jeden Landes durch Traditionen, durch Religion, durch Sprache und durch sozioökonomische Faktoren. Und im Hinblick auf die Begleitung von Kindern können wir davon ausgehen, dass kulturübergreifend das Ziel verfolgt wird, dass unsere Kinder sicher und gut aufwachsen sollen. Aber die Vorstellung darüber, was dafür notwendig ist, unterscheidet sich nach unserem kulturellen Kontext. Und oft sind wir uns im Alltag nicht bewusst, wie stark unser Handeln und die eigenen Werte durch die Kultur und die eigenen Erziehungs- und auch Sozialisationsvorstellungen geprägt sind. Das, was uns vertraut ist, fühlt sich meist einfach auch richtig an. Ja, und heute freue ich mich sehr, dass ich mit Bettina Lamm über die interkulturelle Kompetenz sprechen darf und uns am Ende des Gespräches vermutlich auch kleine Lichter aufgehen konnten, die uns unsere eigenen Prägung erkennen und vielleicht auch verstehen lassen. Dr. Bettina Lamm ist Psychologin und war viele Jahre Geschäftsführerin des NIFBE. Zudem war sie im Forschungsbereich Entwicklung und Kultur an der Universität Osnabrück tätig und ihre Arbeitsschwerpunkte sind familiäre und institutionelle Erziehungsstrategien im Kulturvergleich sowie kultursensitive Entwicklungspsychologie. Und aktuell ist sie als Professorin an der Fachhochschule Dortmund tätig. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank.
Ja, Frau Lamm, gibt es etwas zu Ihrer Person? Es war ja so ein Kurzabriss. Gibt es etwas, was Sie direkt ergänzen möchten?
Nee, das war schon ausreichend, glaube ich. Es geht ja nicht um mich, sondern um das spannende Thema. Und ich freue mich sehr, Gast zu sein in diesem Format. Bin ja dem NIFBE sehr verbunden seit vielen Jahren. Und
dann starten wir direkt. Ich denke, was viele Fachkräfte bewegt, ist kulturelle Vielfalt. Denn in den pädagogischen Einrichtungen, in den Kitas, Kindertagespflegen, Krippen, gibt es einfach viele, viele verschiedene Kulturen, häufig in einigen Gruppen. Und in Ihrem Handbuch Interkulturelle Kompetenz in der Kita schreiben Sie, dass es im Jahr 2020 ungefähr 40% aller Kinder unter 5 Jahren mit einem Migrationshintergrund in den Einrichtungen oder beziehungsweise überhaupt gab. Und wir wissen auch, durch die Zuwanderung, durch den Krieg 2022 wird sich das erhöht haben. Ja, Migrationshintergrund. Was meint das überhaupt?
Genau, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Dieser Begriff Migrationshintergrund ist ja ein statistischer Begriff und wird benutzt, um eben da die Zahlen zu erfassen, aber ist eigentlich nicht sehr hilfreich für die pädagogische Arbeit, weil Migrationshintergrund meint sowohl Personen, die direkt selbst zugewandert sind, als auch Personen, deren Eltern irgendwann mal zugewandert sind, die aber hier in Deutschland geboren sind. Der Begriff schließt Personen ein, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und andere, die sie nicht haben. Er schließt Personen ein mit verschiedensten Sprachhintergründen. Also dieser Begriff hilft uns eigentlich nicht viel, außer dass er uns beschreibt, dass wir eine große Vielfalt in den Kitas haben. Aber diese Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund ist eben auch sehr vielfältig in sich. Und Vielfalt insgesamt ist aber ein Thema, was die Pädagogik ja kennt von immer. Das ist ja eigentlich, Umgang mit Vielfalt ist der Markenkern von pädagogischer Arbeit, wenn man so will. Denn sich auf das einzelne Kind einzustellen, auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen, das macht ja gerade pädagogische Arbeit aus. Und so gesehen ist das auch nichts Neues, mit Vielfalt umzugehen, sondern eigentlich etwas, was pädagogische Fachkräfte tagtäglich und schon immer tun.
Und dennoch, auch wenn es tagtäglich ist und sie tun es schon immer, sind viele Fachkräfte besonders herausgefordert von der kulturellen Vielfalt. Nicht selten erlebe ich auch in Seminaren, dass Fachkräfte berichten, ja, aber ich habe hier ungefähr 14 Sprachen in einer Gruppe, also 14 unterschiedliche Sprachen in einer Gruppe, was natürlich, wir können es uns vorstellen, einige Stolpersteine mit sich bringt, ne? Unter anderem kann die Kommunikation mit den Eltern erschwert oder herausgefordert sein. Und Fachkräfte, die sagt gerade, ne, wir schauen auf die Bedürfnisse, wir schauen, dass Kinder sich gut entwickeln können, sind zum Teil überfordert, dass Kinder in ihren Situationen kompetent begleiten zu können, Konfliktsituationen zu kommunizieren, ne? Wie können sie Bildung und Sprache vermitteln? Ja, wie können sie, also die Fachkräfte dieser enormen kulturellen Vielfalt, gerecht werden? Wo sehen Sie da Stellschrauben?
Also Sprache ist natürlich eine riesige Herausforderung, ne? Sie haben es angesprochen, 14 oder mehr verschiedene Familiensprachen. Und das braucht natürlich viel Kreativität, damit umzugehen. Aber da lassen sich Möglichkeiten finden mit Händen und Füßen, mit Bildern, mit den eigenen, vielleicht eingerosteten Fremdsprachenkenntnissen, ne, mit der Bereitschaft auch zu sagen, ich versuch's mit Englisch, auch wenn ich das nicht so gut kann, und ermuntere damit auch die Familie dann vielleicht mit ihrem wenigen Deutsch, es zu versuchen, mit mir in Austausch zu kommen. Dolmetscher wären natürlich noch eine weitere Möglichkeit. Was aber noch viel herausfordernder eigentlich ist, sind die Aspekte von kulturellen Unterschieden, die nicht so offensichtlich sind wie Sprache. Ja, Sprache ist so ein Teil von Kultur, der ist sichtbar und den hören wir sofort und merken, da verstehen wir uns nicht. Bei vielen anderen Sachen, die unsichtbar sind, also die Werte, die Überzeugungen, die Einstellungen, da müssen wir erstmal drauf kommen, dass wir da unterschiedlich sind und uns vielleicht nicht verstehen oder missverstehen. Ja, und da geht es eben darum, wirklich mit Offenheit dem zu begegnen und auch die Haltung zu entwickeln, sich auf Unterschiedlichkeit einzustellen oder die Bereitschaft mitzubringen, eben zu erkennen oder herauszufinden, ne, wie der andere tickt oder was ihm wichtig ist.
Ja, und wenn Sie das sagen, ne, es ist wichtig, erstmal die Offenheit zu haben, aber ich frage mich gerade, ne, wenn ich selbst mich reflektiere, wie spüre ich vielleicht diese kleine, also was könnte so die erste kleine Irritation sein, die ich wahrnehme, dass ich da vielleicht eine Hürde spüre?
Ja, das ist ein guter Punkt, auch wie Sie das beschreiben, weil bewusst sind wenige Menschen, dass sie fremdenfeindlich sein wollen oder abwertend gegenüber anderen. Und trotzdem beobachten wir ja solche Handlungen bei vielen Menschen, bei viel zu vielen Menschen. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das eigene so vertraut ist und einem so als das Richtige und manchmal auch das einzig Mögliche vorkommt und wir uns dann wehren gegen das Fremde. Und na, Sie haben den Begriff Selbstreflexion angesprochen, das ist eigentlich so ein wichtiger Schlüssel, wenn man da hinkommt und schon merkt, man ist irritiert und drüber nachdenkt oder beginnt drüber nachzudenken, was genau irritiert mich denn daran oder welcher meiner Werte wird denn da vielleicht gerade berührt oder steht nicht im Einklang damit, dann hat man schon den ersten Schritt getan, weil dann, ne, fängt man an, drüber nachzudenken und das in Frage zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch andersherum das, was es vielleicht zu so einer großen Hürde macht, weil man eben auch sich selbst und die eigenen Werte so ein Stück weit in Frage stellen muss. Na, nicht in dem Sinne, dass das schlecht oder falsch ist, aber in dem Sinne, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt und dass meine Variante, die Welt zu sehen, nur eine von vielen ist.
Und die interkulturelle Kompetenz, ich finde das ja auch so ein großer Begriff erstmal, ne? Das ist ja eine Fähigkeit, die, ja, wie Sie es gerade auch schon beschrieben haben, ne, die lernt man nicht, indem man mal kurz einen Workshop besucht, indem man mal ein Buch liest. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger erster Punkt, um sich damit wirklich bewusst auseinanderzusetzen und eben diese Irritation vielleicht auch aufzuspüren und sichtbar werden zu lassen. Aber es handelt sich ja vielmehr um so einen ganz langen, einen lebenslangen Lernprozess eben, der der ständigen Reflexion, Verständnis und auch Einfühlungsvermögen voraussetzt. Wenn pädagogische Fachkräfte jetzt diesen Weg antreten wollen oder bereits dabei sind, wirklich Vielfalt zu integrieren, eine Toleranz ganz klar vor Augen haben, die sie weiter leben möchten für alle Kinder, für alle in ihrer kleinen Gesellschaft. Wie können sie ja Schritt für Schritt weiter losgehen, um sich das nachhaltig anzueignen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir beschreiben ja interkulturelle Kompetenz immer so als Trias aus Wissen, Haltung und Handeln. Und über die Haltung haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, ne? Damit fängt es vielleicht auch an, dass man diese Irritationen ernst nimmt, dass man Selbstreflexion betreibt und eben fragt, was stört mich daran, was passt da nicht zu meinen Überzeugungen? Warum finde ich das gerade so schwierig, wie sich die Mutter oder der Vater verhält in einer bestimmten Situation? Und dann ist vielleicht der nächste Schritt, das Wissen aufzubauen, ne? Und da geht es zum einen darum, Wissen über die konkrete Familie mit dem, was sie mitbringt an Lebenserfahrungen und Hintergründen und Lebensumständen zu erfragen, um zu verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Aber natürlich oder vielleicht auch Wissen generell über kulturelle Zusammenhänge und Entwicklungsmuster und Erziehungsvorstellungen. Und aus diesem Zusammenspiel dann eben diesen dritten Baustein, das Handeln, zu entwickeln. Und da gibt es eben auch keine Checkliste, wo man sagen kann, und das arbeite ich alles ab, 1, 2, 3, und dann ist es interkulturell kompetent, sondern es braucht ganz viel Kreativität, jedes Mal aufs Neue dann eine gute Idee zu entwickeln, ne, wie es für diese Familie und diese Situation passt und stimmig ist und man damit umgehen kann.
Und nicht selten, so erlebe ich das häufig auch bei mir selbst, aber auch in der Praxis, irritieren auch unsere Ängste, etwas falsch zu machen. Ne? Manchmal gar nicht zu wissen, ich will mich, ich sag mal, korrekt oder wie Sie sagen, interkulturell kompetent verhalten und weiß jetzt aber gar nicht so richtig, wie geht das? Also was kann ich denn jetzt in dieser konkreten Situation tun? Ich möchte nicht verletzen, aber fühle mich vielleicht auch unsicher. Und wir wissen auch Unsicherheit, ne, die lässt uns noch mehr wackeln und entweder wir gehen mehr in die Offensive oder auch in den Rückzug und vermeiden Situationen.
Eigentlich ist der Schlüssel dazu immer miteinander reden, ne? Und das sagt sich so leicht, wenn es eben sprachliche Probleme gibt oder wenn es auch Zeitstress gibt und viele andere Faktoren, aber man kann nur dadurch, dass man die Situation anspricht, die einen irritieren, und sich selbst erklärt, Verständnis füreinander entwickeln und Akzeptanz. Ne? Also indem ich als Fachkraft, als Ich-Botschaft quasi, erläutere, was mir aufgefallen ist oder was mich irritiert hat, aber ohne das gleich zu bewerten, ne? Und zu sagen, das wäre nicht richtig oder falsch, sondern einfach als Beobachtung. Also beispielsweise, wenn die Mutter das Kind abholt und auch den Fünfjährigen noch anzieht, komplett ankleidet und nicht, und vielleicht habe ich als Fachkraft die Überzeugung und denke, Mensch, Selbstständigkeitsentwicklung und er kann das doch alleine und warum lässt sie ihn denn nicht und sie überbehütet ihn und es kommt vielleicht auch ein leichter Groll auf, weil ich denke, alles, was wir hier tun, um die Selbstständigkeit zu fördern, wird wieder zunichte gemacht. Und das aber anzusprechen, eben nicht mit diesen ganzen Ballast, der daran hängt, sondern einfach als Beobachtung, dass das getan wird und mit einer ehrlich gemeinten, offenen Frage, woran das vielleicht liegt oder was die Mutter damit verfolgt. Und möglicherweise sagt die Mutter, aber ich freue mich so, ihn zu sehen und wir haben uns den ganzen Tag nicht gehabt und das ist Ausdruck meiner mütterlichen Fürsorge in dem Moment, dass ich das übernehme. Ich weiß, dass er das selber kann. Na, dann kann ich das als Fachkraft auch ganz anders sehen und verstehen und dann findet sich auch ein Umgang damit und Selbstständigkeit kann in vielen anderen Situationen auch gefördert werden für dieses Kind.
Also da wirklich diese kommunikative Brücke zu bauen, nicht in die Bewertung zu gehen, sondern nachzufragen. Und auch klar, mit den Formulierungen ist es manchmal gar nicht so leicht, wie formuliere ich etwas, dass es die Elternteile, mein Gegenüber nicht angreift oder zu stark irritiert. Ne? Das ist, braucht auch Übung, so erlebe ich das. Und genau die Situation, die Sie gerade beschrieben haben, die hatte ich auch. Ich habe ja lange auch in einem deutsch-spanischen, südamerikanischen Träger gearbeitet. Und ja, das war spannend, genau auch diese Situation mit, ich gebe die Flasche einem zum Teil noch Vierjährigen und ich war hoch irritiert und die Antwort, genau wie Sie es beschrieben haben, hat mein Herz geöffnet und ich habe gedacht, wie wunderschön, warum soll ich dieser Familie diese Nische, diesen intimen, wundervollen Moment nehmen? Warum? Ne? Weil ich ja dann auch das Bedürfnis beim Gegenüber verstehe und ich glaube, das ist so ein wichtiger Schlüssel fürs Miteinander. Und ich denke auch an Beispielen kann man das ganz gut ablesen. Vielleicht können wir uns nochmal das Beispiel ansehen. Auch das passiert ja nicht selten, dass Tür- und Angelgespräche unterschiedlich angenommen werden. Also stellen wir uns vielleicht noch die Situation vor, ein Vater geht den Gesprächen aus dem Weg. Tür- und Angelgesprächen und wir nehmen vielleicht sogar hoch, der ist gar nicht an der Erziehungspartnerschaft interessiert und wir fragen uns, was könnte denn dahinter stehen? Wie könnte ich mit so einer Situation umgehen?
Genau, ne? Also wenn auch hier, wenn ich schon wieder frage, was könnte denn dahinter stehen, ist ja schon der erste Schritt getan, ne? Weil ich ja dann schon über diese Bewertung, der ist gar nicht interessiert oder der achtet mich nicht als Frau möglicherweise auch, ne? Den habe ich ja schon überwunden, wenn ich schon in diese fragende Haltung komme und sage, was könnte denn da dahinter stehen? Und genau, ne, es kann ja ganz viele Gründe haben, die man jetzt so spekulativ sich überlegen kann. Ne? Es kann sein, dass er immer im Zeitdruck ist, weil er ganz schnell zur Arbeit muss oder dass er nicht so gut Deutsch spricht und deswegen Sorge hat, ins Gespräch zu gehen. Oder aber, dass der Vater andere Erwartungen hat an die Zusammenarbeit. Ne? Also es gibt kulturelle Vorstellungen, wo das sehr stark getrennt ist, Familie und institutionelle Arbeit und wo man sagt, dass, ne, das soll auch getrennt bleiben und wir vermischen das nicht. Oder aber es gibt eine starke Hierarchievorstellung, dass man sagt, man traut sich gar nicht, die Fachkraft als Autorität quasi anzusprechen, sondern ne, man respektiert sie mit ihrem Wissen und Können und stellt sie nicht in Frage durch Gespräche, die man dann da so zwischendurch einführt. Oder aber man hat Sorge, wenn man angesprochen wird, dann ist das gleich eine Kritik an dem Kind und der Familie. Und deswegen hofft man, dass das nie passiert, weil man ja eigentlich alles gut und richtig machen will. Also auch hier gibt's ganz viele Beweggründe, ne? Ein paar haben wir jetzt aufgezählt, die dazu führen können. Und auch hier wird es nur lösbar sein können, woran es im Einzelfall liegt, wenn man miteinander redet und sich darüber austauscht und ne, auch hier als Fachkraft dann eben sich erklärt und sagt, mir wäre das wichtig, ich würde mir das wünschen, ne, kurz zu hören, wie war das Wochenende oder ne, wie ist man heute Morgen aufgewacht oder gibt es irgendwas Besonderes, was ich beachten muss für das Kind heute. Und so kann man dann ne, das Verständnis auch erklären. Also ich glaube, es ist immer beides. Einerseits zu fragen, was bewegt den anderen, aber auch sich selbst zu erklären, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte. Weil genauso wie ich nicht weiß oder möglicherweise nicht weiß, warum der andere sich so verhält, wie er sich verhält, geht es meinem Gegenüber auch.
Und es ist so spannend, gerade als ich Ihnen so zugehört habe, habe ich mir beide Szenarien vorgestellt. Also beide in dem Sinne, wir haben ein Tür- und Angelgespräch, was so oder so verläuft. Also einmal, ne, geht das Elternteil wieder aus der Garderobe, wir bleiben zurück, vielleicht wirklich auch mit so einem großen Wundern, haben es nicht angesprochen, haben uns nicht geteilt, und nicht selten gehen wir dann in uns oder teilen es einer anderen Person mit, die dann, der wir dann sagen, ach Mensch, und das ist ja immer so, und gehen in die Bewertung. Vielleicht auch in die Kritik, vielleicht auch, ne, in so ein, entwickeln vielleicht auch so ein innere Bilder, die dem, der Realität gar nicht entsprechen. Und bei der anderen Version üben wir es, sind vielleicht auch ein Stück mutig, ne, auch das anzusprechen, uns auch ein Stück weit zu öffnen und uns mitzuteilen und gehen in die Verbindung.
Mhm. Genau. Ja. Ne? Und dass sie sich mitteilen, also klar, erfordert Mut. Aber man darf, glaube ich, es auch nicht missverstehen. Also man stellt sich dadurch nicht in Frage. Ne? Also und es geht auch nicht darum, dass man sich rechtfertigen muss mit seinen pädagogischen Vorstellungen oder Überzeugungen, sondern einfach nur sie erklären, weil sie sind nicht für jeden selbstverständlich und selbsterklärend.
Und natürlich ist es wichtig, dass wir bei uns selbst anfangen. Ne, das sagen wir auch immer wieder und wissen es, wie wichtig es ist, wenn wir etwas verändern wollen, dass wir bei uns beginnen, dass wir, auch wenn es ein lebenslanger Lernprozess ist, vielleicht selbst anfangen, hier und da zu lesen, Podcasts zu hören, Workshops zu besuchen. Da gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Wege. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass ich im Team KollegInnen beobachte, wo ich wahrnehme, ui, da spüre ich aber Vorurteile oder vielleicht auch einen eingeschränkten Respekt gegenüber vielleicht einer Familie, eines Kindes, vielleicht auch eine abwertende Haltung, vielleicht auch Gesten oder sogar Aussprüche, Worte. Und da merke ich, fällt es Fachkräften oft so schwer, damit umzugehen. Ne? Die Harmonie ist häufig ein hohes Gut, ein großer Wunsch, der von uns auf Erwachsenenebene gelebt wird, den wir manchmal gar nicht so verletzen wollen oder auch in Gefahr bringen wollen. Aber es ist natürlich notwendig, wenn wir sowas beobachten. Hier meine Frage an Sie, wenn ich das als Fachkraft im Team beobachte, Abwertung, Vorurteile, Bewertung, wie können wir das ansprechen?
Also auf jeden Fall ist es total wichtig, dass man es anspricht. Ja, das haben wir ja bei vielen anderen Themen auch. Wenn man die Harmonie darüber stellt, ist es langfristig auf jeden Fall keine gute Wahl und Option. Und das setzt natürlich voraus, dass man aber eine bestimmte Kultur in der Einrichtung hat, im Team hat, ne, wo das auch möglich ist und man darauf sich verständigt hat. Dieses Thema Vorurteile und Bewertung vielleicht nochmal. Ich glaube, hier muss man auch sehr nachsichtig sein in dem Sinne, dass sie einfach normal sind. Also wir alle haben sie, deswegen sind sie nicht gut, aber sich nicht deswegen schon quasi runterzumachen, sage ich jetzt mal, weil man sie hat, sondern eher sie als Anlass zu nehmen, ne, da genauer hinzugucken und sich ihrer bewusst zu werden. Also wir können sie nicht verhindern. Im Alltag strömen so viele Informationen ständig auf uns ein und wir müssen einfach, unser kognitives System ist darauf angewiesen, auch schnell zu bewerten, schnell zu interpretieren, um diese ganzen Sachen, die auf uns einströmen, zu sortieren, zu ordnen und den Alltag zu bewältigen. Aber sich dessen bewusst zu werden, dass es so ist und dass man damit manchmal auch vorschnelle und falsche Bewertungen trifft und ne, sich diese Möglichkeit zu nehmen, nochmal auch einen Schritt zurückzugehen und die Beobachtung von der Bewertung zu trennen und dann auch zu einem anderen Schluss zu kommen, ist wichtig. Und ich glaube, wenn man im Team sich darüber bewusst ist, dass jeder auch blinde Flecken hat und Vorurteile hat und dass das nicht per se erstmal eine grundsätzliche Kritik an der Person ist, sondern dass es einfach jedem von uns so geht und dass man aber gemeinsam sich weiterentwickeln will und da genauer hingucken will, ist die Voraussetzung dafür, dass man es dann eben ansprechen kann und auch hier wieder eben erstmal, ne, als Beobachtung und Wahrnehmung oder Spiegel für die Kollegin oder den Kollegen.
Also wir alle dürfen lernen, wir alle dürfen Fehler machen, wir dürfen uns zeigen, wir dürfen darauf liebevoll hinweisen. Manchmal braucht es auch wirklich eine schnelle und direkte Handlung. Und vermutlich geht das auch allen so, oder kann ich mir vorstellen, dass es vielen so geht, die sich auf den Weg machen, dass sie rückblickend, also wenn sie etwas lesen, wenn sie etwas entdecken bei sich, dann rückblickend merken, ui, das habe ich ja mein Leben lang irgendwie anders gemacht. Und dann ja auch so eine innere Scham entsteht. Also seitdem ich mit dem Thema mehr in Kontakt bin, denke ich, ach Gott, wie habe ich denn die und die Person angesprochen? Oder wie habe ich bestimmte Bereiche wirklich auch gar nicht angesprochen und vermieden, weil ich gedacht habe, damit mache ich jetzt richtig. Und in mir erzeugt das ein Gefühl der Scham, auch nachträglich noch, ne? Also auch diese Gefühle gehören dazu.
Ja, genau. Ne? Es sind eine Vielzahl von Gefühlen, ne? die uns verunsichern bei diesem Thema. Und Schamgefühle haben Sie jetzt angesprochen, aber eben auch, ne, dieses sich selbst manchmal dann ein Stück weit mit der eigenen Identität in Frage gestellt zu sehen, kann unangenehme Gefühle oder Unsicherheiten oder Ängste auslösen. Und vielleicht ist dieses Thema deswegen auch so schwierig manchmal, ne? Weil man wirklich auch mit seiner ganzen Person und seiner eigenen Geschichte und Biografie sich dem auch stellen muss und nicht eben nicht einfach, ne, quasi theoretisch sich Wissen aneignet und dann da eine Prüfung ablegen kann und das Lernen nachweist.
Es ist kein Erste-Hilfe-Kurs, ne? Genau. Es ist kein Erste-Hilfe-Kurs, wo wir dann wissen, ah ja, das mache ich, sondern irgendwie immer wieder auch mit mir verbunden. Und es gibt ja mittlerweile auch so viele wundervolle Materialien, die wir uns zunutze machen können. Super viele Bücher, ne, die wir mit in den Alltag einbauen können, um auch unsere Vielfalt wirklich transparent zu leben beziehungsweise auch aufzuzeigen. Gibt es da vielleicht noch so ein paar Tipps, Tricks, Tools, wo Einrichtungen, pädagogische Fachkräfte gut fündig werden, wenn sie sich dem Thema noch mehr widmen möchten?
Also ich glaube, die Stiftung Lesen hat da einiges, zumindest was jetzt Bücher betrifft, immer so Listen, die man auch runterladen kann und auswahlen. Und ich finde, was an dem jetzt auch deutlich wird, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja nochmal diese Veränderung auch, ne? Also dass wir werden ja auch alle immer sensibler für dieses Thema und stellen viele Sachen in Frage und bewerten das ja auch anders als noch vor 10 Jahren. Ne? Also Lieder oder Materialien, die man vor 10 Jahren sehr unbedarft benutzt hat, ne, sieht man jetzt kritisch oder ist sensibilisiert dafür und benutzt sie nicht mehr. Und auch daran sieht man ja, dass dieses Thema sich ja auch weiterentwickelt und stärker auch eindringt in unsere Arbeit. Und so wie Kultur nichts Statisches ist, ist eben auch der Umgang mit unterschiedlichen Kulturen immer wieder Veränderungen unterlaufen.
Total. Und sich wirklich dem, ich sag mal, zu öffnen. Also ich denke, das ist so ganz deutlich geworden, sich dem zu öffnen, auch eigene Gefühle zuzulassen. Wir sind damit auch immer mit uns in Kontakt. Anders geht's auch gar nicht, wenn wir beim Gegenüber etwas beobachten, wenn uns etwas irritiert, sagt es ja in der Regel auch viel mehr über mich aus als über mein Gegenüber. Ne? Warum ist das gerade so? Und für andere, die vielleicht sich damit noch gar nicht so intensiv befasst haben, kann es auch herausfordernd sein, wenn dann da jemand ist, der jetzt so sensibel durch die Welt geht, zu Recht. Also ich unterstütze das total, ich finde das unfassbar wichtig, aber es kann eben auch herausfordernd sein, ne? Darauf auch hingewiesen zu werden. Und nicht selten, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, fällt dieser Satz, okay, darf ich jetzt gar nichts mehr? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Eieiei, ne? Vielleicht auch dieses, darf ich jetzt gar keinen Witz mehr machen? Und das kann herausfordern.
Und die Herausforderung ist eben, auch da auf das Gegenüber zu gehen. Oder so ein klassisches Ding ist ja auch, ich meine das ja gar nicht so, ne? Warum fühlt sich die Person jetzt verletzt? Ich meine das doch gar nicht rassistisch oder verletzend oder abwertend. Und hier ist natürlich ganz klar immer der Maßstab desjenigen, an den es gerichtet ist oder über den es geht. Und wenn die Person es so empfindet, dann ist das eben relevant und nicht die Äußerung desjenigen, der sie getan hat per se. Und hier gibt es eben auch keine absoluten Maßstäbe.
Und wir haben ja schon über Fehlerfreundlichkeit gesprochen. Vielleicht das noch abschließend. Wenn ich vermute, ich habe mein Gegenüber vielleicht gekränkt, verletzt, beschämt. Es ist ja nicht immer gleich sichtbar. Wir wissen, dass gerade auch solche Worte oft so unsichtbar zu sein scheinen, aber beim Gegenüber eine Narbe, eine Verletzung oder Ähnliches hinterlassen kann. Hätten Sie noch so einen Tipp, wie könnte ich damit umgehen? Wie könnte ich in diesen Situationen handeln, wenn ich das vermute oder mir unsicher bin?
Auch da hilft nur drüber reden, ne? Also noch mal nachfragen oder mit genau diesem Gefühl, ne? Ich war unsicher im Nachhinein oder in der Situation, habe ich dich damit eventuell verletzt oder wie hast du das aufgenommen oder sich auch gegebenenfalls zu entschuldigen, wenn das eben wirklich verletzend war, aber auch das letztendlich explizit machen, drüber reden und die eigenen Gedanken und Gefühle damit mitteilen. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt, wenn man selber auch im Nachhinein drüber nachdenkt und über seine eigenen Handlungen oder Äußerungen reflektiert, dann ist man ja schon auf einem guten Weg, dort eben sich weiterzuentwickeln.
Sich weiterzuentwickeln und sein Gegenüber wahrhaftig auch mit einzubeziehen in diese kleinen, feinen Situationen und auch in uns. Und vielleicht sagt es auch, nee, es war völlig in Ordnung oder gibt nochmal einen anderen Tipp, sag es doch bitte so, ich mag lieber so und so angesprochen werden oder je nachdem, was es in der Situation gegangen ist. Auch das ist super wichtig. Ja, Frau Lamm, ich danke Ihnen für das Gespräch und abschließend frage ich, ob es zu Ihrem Schwerpunktthema noch eine Botschaft gibt, die Sie gerne mitgeben möchten, irgendwie so ein Kernsatz, ein Leitsatz, der für Sie ausschlaggebend ist zur interkulturellen Kompetenz.
Ui, ob ich es auf einen Satz kriege, weiß ich nicht. Aber
es darf auch mehr sein.
Vielleicht zwei Sachen würde ich gerne noch loswerden. Das eine ist, ich glaube, das ist schon auch deutlich geworden, vielleicht in unserem Gespräch, aber nochmal besonders hervorgehoben. Im Kern geht es für mich bei interkultureller Kompetenz auch um das Kulturbewusstsein, also sich selbst bewusst werden darüber, dass all unser Handeln und all unser Tun und all unser Reden kulturell geprägt ist. Und ne, dass ich nicht auf die anderen blicke mit ihrer kulturellen Besonderheit, sondern mir auch klar darüber bin, ich selber bin auch kulturell beeinflusst und geprägt und möglicherweise anders als mein Gegenüber. Und diese beiden Unterschiedlichkeiten sind aber gleichwertig erstmal per se zu sehen. Der zweite Punkt ist, wir haben jetzt ganz viel über Herausforderungen gesprochen und vielleicht auch zusätzliche Belastungen oder Ängste, die damit einhergehen. Und nochmal die Lanze dafür, dass Vielfalt auch unwahrscheinlich bereichernd ist. Und ich weiß nicht, Sie leben viel im Ausland. Ich war auch längere Zeit mit meiner Familie im Ausland und ich finde, ne, wenn man dieses Abenteuer wagt, sich darauf einzulassen, auch andere Perspektiven kennenzulernen, mal den Blick durch eine andere kulturelle Brille zu wagen, kann man davon auch ganz viel gewinnen und bereichert werden, nochmal die Welt bunter und vielfältiger zu sehen. Und dazu möchte ich ermutigen auch.
Ja, das ist total wichtig und vielen, vielen Dank, dass Sie den Bogen noch spannen und nicht nur auf die Herausforderungen gucken, weil das stimmt. Ich habe viel gefragt und was fordert heraus, wie können wir das machen und total außer Acht gelassen, wie viele schöne und bereichernde Situationen es auch im Alltag mit sich bringen kann. Und das ist eigentlich auch immer so mein Blick, ne, auf das Positive, auf das Stärkende zu blicken, was es uns ermöglicht. Ich danke Ihnen sehr, Frau Lamm, für das Gespräch und auch für Ihre wertvolle Arbeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Lamm, für das lebendige Gespräch. Und bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bedanke ich mich wie immer sehr fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Auf die ersten Jahre kommt es an.